Willkommen im Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Heute ist Freitag, der 7. März, Folge 8. Wir zeichnen auf. Auf Stefans Platz sitzt heute Anna Albers.
Hallo.
Sie ist gekommen für unser Schwerpunktthema zum Internationalen Frauentag, der morgen ist.
Ja, welch ein Wunder, ne?
Da hat Stefan
dass
Platz
wir heute
gemacht.
Eine Frau hier haben.
Ja, sehr gut. Ja, wir widmen uns heute besonders dem Internationalen Frauentag, haben auch speziell eine Wahlkreiskandidatin.
Freue ich mich schon sehr drauf, ja.
Kommt.
Tolle Frau kommt da.
Aber zuerst ein paar Kiosk-News und Kiosk-Mitteilungen. Der Nachklang zur Bundestagswahl 2025.
Ja.
Da sind ja die Ergebnisse in Königswinter der CDU im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ja sehr, sehr beachtlich.
Ja.
Also wir haben unseren Kandidaten Norbert Röttgen sehr gut
mit ins Ziel getragen. Er kann sehr zufrieden sein, ne? Wir können sehr zufrieden sein damit, ja.
Er ist auch sehr zufrieden. Er hat sich Christian hat ein Statement verlesen von Norbert Röttgen. Er hat sich sehr bedankt bei uns.
Ja,
ein sehr gutes Ergebnis für Königswinter und für Norbert Röttgen.
In Anbetracht der Zeiten, genau. Also ich finde das ganz beachtlich. Norbert Röttgen als sehr erfahrener Politiker, der ja auch schon lange im Amt ist, viel erlebt hat, auch in der CDU viel erlebt hat. Das steht aber für Verlässlichkeit, für Kontinuität. Und ich glaube, das ist auch sein Erfolgsrezept. Und deswegen konnten wir das in Königswinter auch zu diesem Ausgang führen. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, absolut. Du warst auch im Wahllokal?
Ja.
Du warst wie ich im Briefwahllokal.
Ja.
Ja, wir falls waren ich, alle unterwegs.
Falls sich der ein oder andere wundert, warum die CDU-Mitglieder nicht an bekannten Stellen im Wahllokal zu treffen waren. Wir waren irgendwie alle in Briefwahlbezirke eingeteilt und haben uns da in der Gesamtschule in Oberpleis zusammengefunden. Das war auch mal ganz nett, war ein bisschen merkwürdig.
Aber auffällig viele CDU-Mitglieder waren in Briefwahllokalen. Also ist bestimmt ein Zufall.
War, genau.
Hat uns niemand gesehen von den Bürgern.
Hatte so ein kleines Geschmäckle. Ja, war ein bisschen merkwürdig. Aber man muss auch mal was Neues machen und wir waren eben im Briefwahllokal und für mich auch das erste Mal und ich fand das auch ganz spannend. Und es ist schon spannend, die Briefe da in den Händen zu halten, zu öffnen und zu gucken, was steht jetzt drin.
Dann zu öffnen um 18 Uhr, wenn die geschlitzt werden, ne?
Richtig, genau. Also ich hatte das Glück, ich glaube du aber auch, Silke, ich war in einem super netten Team. Wir haben uns da direkt gut verstanden, wir haben uns super vorbereitet. Also ich habe auch gedacht, Mensch, was machen wir denn? 14 Uhr war Treffen und bis 18 Uhr musste ja gewartet werden, bis die Briefe geöffnet werden. Was machen wir denn dann in dieser ganzen Zeit? Aber die Zeit ging rum wie nix, weil das wird ja wirklich alles akribisch vorbereitet, durchorganisiert und durchgetaktet und hier nochmal gezählt und da nochmal gezählt. Also es gab kaum eine Pause.
Wir trennen bis dahin den Wahlbrief vom Stimmzettel.
Richtig, genau. Aber dass das so viel Zeit in Anspruch nimmt, das war mir zum Beispiel nie so so bewusst. Und das fand ich spannend und habe gedacht, boah, die Zeit geht echt schnell rum.
Und dann passiert es ja auch mal, das hatten wir dreimal, dass die Wähler nicht unterschrieben haben. Und damit ist es leider ungültig.
Ungültig, ja. Passiert doch immer wieder. Wir hatten, glaube ich, auch ein, zwei solche Fälle. Aber ja, das ist auch spannend, mal das so mitzubekommen. Und natürlich dann die Wahlzettel auspacken, manchmal zuckt man ein bisschen zusammen, was da für Kreuze sind. Also das hab ich bei mir selber wirklich auch so gefühlt, dass ich dachte, oh, wieder einer oder Mensch. Aber natürlich toll, wenn nachher der Stapel
der CDU, der eigentlich
CDU
der größte
Norbert
ist.
Röttgen sozusagen der große Stapel ist.
Ja.
Das hat mich dann schon gefreut. Und bei uns ist auch alles glatt gelaufen. Es hat immer alles direkt gestimmt mit den Zählungen.
Also wir hatten tatsächlich, bis auf die nicht unterschrieben haben, aber wir hatten jetzt keine ungültigen Stimmzettel. Also dass jetzt, dass da mehr Kreuze waren oder dass so gar keine Kreuze waren, also dass da so in Anführungszeichen Fehler passiert sind, das hatten wir überhaupt nicht, sondern das war
wir
jetzt
hatten
wirklich
mal mit einem Kreuz nur, ne? Das war ja auch zulässig, ne?
Genau,
also
das
man
geht ja
muss
auch
nicht erst und zweite Stimme vergeben.
Ja.
Aber das hatten wir auch, ja.
Aber durch das neue Wahlrecht, der Bundestag ist ja verkleinert worden, um gut 100 Abgeordnete auf 630. Man hat ja zum ersten Mal Stühle wieder im Bundestag abgeschraubt, anstatt dazu zu montiert. Ist es auch so, dass tatsächlich der Frauenanteil im neuen Bundestag kleiner geworden ist. Mhm. Ne? Aber ganz ehrlich, bei der CDU um lächerliche 1, irgendwas Prozent. Prozent, ne? Das ist wirklich, ja.
Ja, und wenn man es in einem Verhältnis wieder rechnet, das ist nicht nur das, was wir allgemein wahrnehmen, sondern das ist auch tatsächlich so, es gibt deutlich mehr weibliche Kandidatinnen. Aber aufgrund dieser Reform ziehen die nicht immer alle automatisch in den Bundestag ein, auch wenn sie ihr Direktmandat vielleicht geholt haben.
Das stimmt, das hat auch einige Kandidatinnen betroffen. Ne?
Getroffen.
Aber
ne?
Man hatte bei der letzten Legislatur 23,8% Frauenanteil und jetzt hat man 22,6. Also es ist jetzt irgendwie.
Und wenn man diesen Faktor der Reform rausrechnen würde, wäre das gestiegen.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und wir dürfen ja auch verkünden, dass wir im Rhein-Sieg-Kreis ja auch die Quote sehr gut erfüllen, denn neben Norbert Röttgen ist Elisabeth Winkelmeier-Becker angetreten und auch mit einem guten Ergebnis in den Bundestag wird sie geschickt und das freut mich sehr für Lisa, denn auch sie schon lange dabei, erfahrene Politikerin und die setzt sich ja wirklich unglaublich stark auch für Themen ein. Da ging es ja um den Abtreibungsparagrafen, da ging es um das Thema Prostitution, Legalisierung, schwedisches Modell, hat sie auch neulich mal einen ganz interessanten Vortrag zu gehalten. Also die vertritt uns Frauen da auch wirklich richtig gut.
Du kennst sie von der Frauenunion Rhein-Sieg, ne?
Genau, bin ja durch meine Rolle als Vorsitzende der Frauenunion Königswinter auch Mitglied in der Kreisfrauenunion und da treffe ich die Lisa manchmal und die hat uns da auch mal Einblicke gegeben und einen Vortrag gehalten über ihre Arbeit und auch mal so ein bisschen erzählt. Sie selber ist ja Juristin, ist sicherlich sehr von Vorteil, wenn man in diesen Ausschüssen und Gremien sitzt und hat uns erzählt, wie da so eine Diskussion auch verläuft, zum Beispiel zu diesem Thema Prostitution. Was wird da alles durchleuchtet? Wie schafft man es, Mehrheiten zu finden? Oder was passiert eben, wenn man keine Mehrheiten findet? Warum dauert es so lange, auch Beschlüsse zu fassen oder die Gesetzgebung zu ändern, so einen Paragraphen abzuändern? Das hat sie mal so ein bisschen durchleuchtet und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. Man sagt immer so schnell, ach, in der Politik geht nichts vorwärts und es dauert immer alles so lange, sehen wir ja auch hier in Köln.
Ich wollte gerade sagen, das kennen wir ja auch, da kommen wir ja auch nochmal gleich zu.
Genau.
Das kennen wir ja auch aus Königswinter, dass die Dinge, die demokratischen Prozesse
richtig.
Einfach auch
es sind demokratische Prozesse und die müssen eingehalten werden. Das ist auch gut so, aber es bedeutet eben an anderer Stelle auch manchmal, dass es sich zieht wie Kaugummi. Ne?
Ja. Ja, also bei uns im Königswinterer Rat ist es so, wir sind ja jetzt 18 Ratsmitglieder. Mhm. Ne? Ich bin ja im letzten Sommer dazu gekommen und damit sind wir mit mir 3 Frauen.
Mhm.
Ne, aber in der Reihe, wie Stefan immer sagt, 1b sind 11 weibliche SKBs, die so in den Startlöchern stehen.
Ja, ist ganz, ganz hervorragend. Wir treffen ja gleich
auch
noch.
Das ist ja auch dir zu verdanken, du machst da ja auch viel, die Frauen.
Ja, aber es macht dann auch Spaß, weil auch die Frauen so toll sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, die haben... Manche haben drauf gewartet auch, dass sie endlich mal
einen Einstieg finden,
angesprochen werden. Und das hatten wir ja auch schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen. Wir sind einfach in der CDU, das gilt für die gesamte CDU Königswinter, wir sind nahbarer geworden. Wir sind weg von diesem Klüngelschema. Das ist so eine Gruppe von alten grauen Herren, die da immer irgendwie sowas beschließt. Wir haben uns geöffnet, wir laden Leute zu Fraktionssitzungen ein, wir regen an, auch mal mit in Ausschüsse zu gehen und sich als Gast dazu zu setzen. Also wir sind da auf einem sehr guten Weg und das spiegelt eben ja auch unser Tableau wieder, was wir gestern Abend im
Jetzt
Vorstand...
Jetzt muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass bei den Köwis tatsächlich bei 12, jetzt nur noch 12 Ratsmitgliedern, 8 Frauen sind, da ist der Anteil
Die haben ein umgekehrtes Problem,
Genau, die müssen gucken, dass sie ein paar paar Männer haben. Jetzt war es natürlich auch so 2020, dass eben sowohl Lutz Wagner da die als Bürgermeister geworden ist und damit die Fraktion verlassen hat und Florian Strieve auch.
Den er mit ins Bürgerrat
mitgenommen hat. Damit sind dann natürlich zwei Männer weggefallen. Bei der SPD 8 Ratsmitglieder, 2 Frauen. Bei den Grünen jetzt nur noch 7 Ratsmitglieder, 3 Frauen. So, da fand ich aber besonders lustig, als ich letzten Sommer ging. Ich war ja auch dritte stellvertretende Bürgermeisterin. Und es wird ja immer so ein bisschen gestichelt von den Grünen gegenüber der CDU. Da würden jetzt die so wenig Frauen haben und die Frauen nicht wirklich fördern. Und dann stellen sie tatsächlich als dritten stellvertretenden Bürgermeister Klaus Ruppert auf, der ja mit dann tatsächlich zu den Älteren in der Fraktion gehört.
Der dich beerbt hat, ne?
Der mich da beerbt hat. Das ist dann schon mal
wirklich. Wirkt auch ein bisschen merkwürdig, aber.
Und es hätte auch tatsächlich eine Frau gegeben, die es gerne gemacht hätte. Das mal so.
Das ist ja spannende Insider-Info hier, Silke. Ah ja. Also ich denke, es ist wichtig für alle Parteien, und das hat die CDU eben auch besonders ernst genommen und sich sehr weit oben auf die Agenda gesetzt. Wir alle müssen schauen, dass wir Frauen beteiligen, dass wir Frauen, die diese Beteiligung von Frauen auch möglich machen. Dazu gehören viele Faktoren. Und ich denke, die CDU ist da eben auch sehr forsch, auch unter neuem Vorsitz im Stadtverband, neuem Fraktionsvorsitz, sehr forsch vorgegangen und hat es eben auch zur Prio gemacht. Und das hilft uns jetzt eben auch, ne? Dass wir lange jetzt auch gearbeitet haben daran. Und
genau, von automatisch und von alleine passiert da.
Passiert's nicht.
Passiert es nicht, ja. Ja, dann ist auch nicht nur die Bundestagswahl vorüber, sondern auch der Karneval.
Ja,
und da hatten wir ja gerade Sonntag, Montag nochmal richtig Glück mit dem Wetter. Ne?
Hast du die vielen Fotos von unserer Bürgermeisterkandidatin gesehen?
Aber natürlich,
unglaublich,
natürlich,
oder?
Ja, ich glaube, sie hat einen ganzen Schrank nur mit Kostümen,
es,
oder?
Es das war ja unglaublich. Ich habe ja auch mal mitgekriegt, in einem dieser Podcasts hat sie sich ja mit Stefan über Kostüme unterhalten. Oder der Anspruch war auch, ne, also da möglichst viel Flexibilität zu zeigen. Und Heike, falls du das hörst, ich gehe davon aus, dass du es hörst, du hast dich selbst übertroffen. Also unglaublich, was für Mühe du dir da gegeben hast.
Sie macht das jetzt im Karneval natürlich, weil sie wirklich den Karneval liebt. Das sagt sie ja auch, hat sie über Peter kennengelernt, den Karneval, oder lieben
ist
gelernt.
Ist auch ein großer Vorteil, ne, wenn
genau,
man hier
das,
lebt.
Also sie lebt das auch, aber sie hat es natürlich jetzt auch genutzt, um wirklich bei vielen Veranstaltungen zu sein, um Menschen zu treffen, um mit allen unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Und ich war ja auf
Leute
zwei Sitzungen, wo sie auch war, auf zwei Weibersitzungen, einmal hier in Oberpleis bei der
Es gab doch das Frosch-Foto von euch
genau,
beiden, ne?
Genau. Ja. Das war ja die Narrenzunft.
Super.
Und dann waren wir noch in Jüngsfeld zusammen. Das waren beides ganz, ganz tolle Sitzungen. Und da sehe ich das ja auch, dass Heike dann wirklich versucht, mit allen ins Gespräch zu kommen. Und das ist dann sozusagen auch ein bisschen.
Ist auch eine ihrer Stärken.
Absolut. Das ist aber so ein bisschen im Rheinland. So ist das eben auch. Im Karneval werden auch viele Dinge so besprochen.
Ja, und da frage ich mich auch manchmal, wenn ich jetzt an die jetzige Situation schaue, unser aktueller Bürgermeister, ich weiß nicht, ob der wirklich auch so viel Spaß an solchen Veranstaltungen und an so Karneval hat. Ne? Also wenn man sich das so anguckt auf den Bildern,
das ist
kommt
schon
nicht immer so ganz rüber. Ne?
Das ist schon so eine ganz eigene Welt. Und in der Tat, ich komme ja auch aus dem Raum Hannover. Da kennen wir das ja auch nicht. Und ich müsste jetzt sagen, oder ich habe es ja auch erlebt, als ich stellvertretende Bürgermeisterin war, da musste ich mich wirklich reinfinden. Ne? Das ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, mach ich das mal.
Und man muss sich dann auch wohlfühlen, glaube ich. Ne?
Ja,
also
ja.
Es gibt ja auch Leute, die damit nie warm werden. Das ist ja auch kein Muss. Aber es ist für unsere Bürgermeisterkandidatin ein Riesenvorteil, dass die selber so viel Spaß daran hat und das eben auch für sich nutzen kann, um eben Leute kennenzulernen, um nahbar zu sein, um ansprechbar zu sein, eben auch mal abseits des offiziellen Tagesgeschäfts bei der Stadt Königswinter. Ne? Das ist schon toll.
Ja. Ja, dann gab es noch einen Leserbrief von Stefan Reker. Der ist erschienen am 28. Februar. Ich weiß jetzt nicht, ob es im GA war, weil ich habe das jetzt nur über ein Foto in unserem Chat bekommen.
Ach ja, okay, da geht es um das Thema Sea Life, ne?
Genau, da geht es darum, dass es jetzt eben das Interessenbekundungsverfahren gestartet ist. Das hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast und haben gesagt, ja, passiert ja irgendwie gar nichts. Jetzt passiert eben doch was und dann wieder ganz, ganz schnell. Und Stefan Reker bezieht sich darauf, dass er sagt, naja, das ist ja wirklich jetzt eine absurd kurze Frist, wenn man das am 24. Februar veröffentlicht und bis zum 7. März haben möchte, dass Interessenten die gesamten Unterlagen vorlegen.
Und dann noch über Karneval, ne?
Genau, dann noch über Karneval. Und also das ist wirklich ja. So. Das
dieser kann man nicht so ganz nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt schaut, wie lange leider das Sea Life ungenutzt da steht.
Das ist immer so, dass man denkt, da passiert erstmal nichts und dann plötzlich geht alles ganz schnell.
Und so überstürzt wirkt es auch so ein bisschen.
Es war jetzt, also wir haben es dann, es wurde dann bei uns im CDU-Chat eingestellt und dann lief natürlich der Kanal, lief dann sofort heiß. Ja,
Stefan
heiß.
Hat berichtet, also seine WhatsApp, sein WhatsApp-Postfach lief heiß
und dann hat er auch gesagt, da kümmern wir uns jetzt direkt drum. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, über die Karnevalstage da so
macht er dann auch, ne?
Einzuwirken.
Macht er dann auch,
ja, das ist da.
Obwohl der da auch ein großer Jeck ist, ne? Und auch im Karneval viel zu tun hat, auch beruflich, ne? Hat er sich wirklich da, hat das direkt zur Prio gemacht.
Er hat es wirklich hingekriegt, das abzuräumen, so dass jetzt eben die Frist verlängert wurde.
Ja,
auf
also
den 21.
Ne?
März. Also Herr Reker, wenn Sie uns hören, es lohnt sich, Leserbriefe zu schreiben. Wir lesen die auch und tun, was wir können.
Ja, wir tun, was wir können und wir sind auch, natürlich auch wir möchten, dass das vorangeht, aber wir sind einfach auch sehr gespannt darauf, da kann ich glaube ich für die ganze CDU-Fraktion sprechen, was da für Angebote auf den Tisch kommen und wie wir dann damit umgehen.
Jetzt zu unserem internationalen Frauentag oder wie manche auch sagen Weltfrauentag, aber ich habe jetzt so irgendwie gelernt, das sagt man jetzt so gar nicht mehr, man sagt jetzt immer internationaler Frauentag und alle denken ja, das hat alles Schwarzer erfunden, das ist mitnichten so, sondern die ersten Anfänge zum internationalen Frauentag sind tatsächlich schon fast 150 Jahre alt. Und man schreibt das Clara Zetkin zu. Clara Zetkin ist eine deutsche Sozialistin gewesen, ist dann 33 verstorben, war bis 1917 in der SPD aktiv. Also man kann tatsächlich sagen, dass der deutsche Frauentag, die Etablierung hier, schon sehr stark auf Clara Zetkin zurückzuführen ist, die sich da sehr eingebracht hat. Na, sie als Friedensaktivistin und eben Frauenrechtlerin. Ja, und da ging es dann eben immer darum, dass die Arbeiterin, weil auch vor 150 Jahren gab es eben Arbeiterinnen, die sich sehr, sehr benachteiligt sahen und es ja auch waren und vor allen Dingen ja auch kein Wahlrecht hatten.
Ich lese gerade so ein spannendes Buch von Ken Follett, Sturz der Titanen. Weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Da geht es auch in einem Erzählstrang um das Thema Frauenwahlrecht. Was ja das spielt zwar in England, aber da wurde das dann eingeführt, nur für Ehefrauen. Also man musste verheiratet sein, um wählen zu dürfen, oder man musste Hausbesitzerin sein. Dann,
Hausbesitzerin.
Dann dürfte man wählen gehen.
Na, das ist ja super.
Ja. Aber die ersten Schritte dahin waren sehr, sehr mühsam und sehr, sehr lang. Ne? Ja, erzähl mal weiter. Was hat sie da gemacht?
Und dann war es eben so, dass nicht nur in nicht nur im europäischen Raum, sondern vor allen Dingen auch in Amerika gab es eben auch eine Bewegung. Da gab es auch tatsächlich mal so eine ganz sozialistische Gruppierung, also Frauengruppierung in einer sozialistischen Partei. Und jeder machte dann so ein bisschen seinen eigenen Frauentag und dann haben die sich aber verständigt und gesagt, das wäre doch viel schlauer, wenn wir das jetzt alle uns auf einen Termin verständigen würden und das wirklich dann weltweit
etablieren.
Und bedenken. Ja. Und so hat man sich dann, ich glaube 1911 war das dann das erste Mal, dass wir den Frauentag hier am 8. März hatten.
Echt, so lange schon?
Das ist schon, lange ist das schon tatsächlich.
Wow.
Ne? So, und Alice Schwarzer sagt, man müsste das abschaffen, weil sie sagt, nur einen Tag im Jahr die Frauen zu feiern, das wäre ja totaler Quatsch, man sollte sie halt das ganze Jahr feiern. Aber ganz ehrlich, ich denke, dass der Weltfrauentag schon viel dazu beigetragen hat, dass die Frauen zu ihren Rechten gekommen sind.
Und so ein bisschen einfach auch ins Blickfeld rücken, ne? Zumindest, also das ist halt ein besonderer Tag und auch im Voraus gibt es ja viele Aktionen und Themenbereiche dazu. Das wird halt so ein bisschen in den Fokus genommen. Ne?
Ja. Genau. Ja, hast du denn ein weibliches Vorbild?
Ja, weil du gerade von Amerika sprachst. Angela Merkel darf ich ja nicht sagen. Ne? Also bewundere ich diese Frau.
Ja, erzähl, warum?
Aber es gibt noch eine andere, die ich, glaube ich, auch noch mehr bewundere, beziehungsweise die mich sehr, sehr beeindruckt hat, weil ich ihr Buch gelesen habe. Ich kenne sie leider persönlich nicht. Das ist Michelle Obama. Ich habe übrigens unserer Bürgermeisterkandidatin letztes Jahr zum Geburtstag auch das Buch von Michelle Obama geschenkt, weil, ja, das eine unglaublich interessante Frau ist, eine Powerfrau, die aber zum Beispiel in diesem Buch auch über Schwächen schreibt und auch über Krisen schreibt, die sie in ihrem Leben gehabt hat. Es sieht ja von außen immer gerne so aus, als würde einem alles zufallen, als wäre ja alles perfekt, gerade bei solchen Persönlichkeiten. Und die schrieb halt mal offen und ehrlich, dass eben nicht alles perfekt ist und dass das ein harter Weg ist und dass es harte Arbeit ist. Nicht nur für Frauen, aber für Frauen eben noch mal härter im Zusammenhang mit Familie, mit Kindern, mit Ausbildung, mit Studium, mit Karriere. Sie ist ja Juristin und, glaube ich, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Juristin gewesen. Und die hat sich ja dann auch zurückgenommen, als klar war, dass ihr Mann politisch Ambitionen hat. Aber das wird ihr nicht leicht gefallen sein. Und sie hat, finde ich, dann auch während dieser Zeit, in der ihr Mann Präsident war, unglaublich tolle Sachen gemacht. Die hat sich ja viel mit jungen Menschen beschäftigt, dieses Thema Schulessen in den USA hat mich total beeindruckt. Also auch so Sachen, die andere, ich will jetzt nicht sagen Männer, aber die andere nicht für wichtig genug nehmen, die ist sie angegangen. Also auch das Thema Fettleibigkeit, Adipositas bei jungen Menschen, ein Thema, was ein Fass ohne Boden, und sie fängt einfach an und macht was, und das beeindruckt mich. Und das
ich habe das Buch tatsächlich auch gelesen. Auch wurde da beschrieben, dass Barack Obama nicht immer so lässig war, wie er ist, sondern dass da sehr viel Training, sehr viel Coaching, sehr viel Übung drin steckt, dass er dann so auch die geschmeidigen Bewegungen macht, die er so macht. Und Michelle Obama hat ja tatsächlich die schönsten Oberarme Amerikas, und ich sage immer, die steht auch morgens um 4 Uhr auf dafür, um eben da entsprechend zu trainieren. Ne? Also auch sehr viel Disziplin und.
Ja, aber sie hatte zum Beispiel auch an einer Stelle mal erzählt, ne, dass ja gerade am Anfang Wahlkampf für ihren Mann ihre Outfits so kritisch sozusagen immer begutachtet wurden. Sie hat da richtige Shitstorms erlebt, weil sie zum Beispiel mal die falsche Farbe getragen hat oder das Outfit nicht gut ausgesehen hat. Und das mag ich aber an ihr, dass sie auch dazu steht, nicht perfekt zu sein. Und ja, gerade wir Frauen werden ja oft über das Thema Kleidung definiert. Ja, ich finde das jetzt nicht nur schlecht. Ich glaube, wir Frauen legen da auch mehr Wert drauf. Aber es ist sicherlich nicht das, was uns im Innersten ausmacht. Was ist denn dein Vorbild,
also, liebe Silke? Ja, sage ich dir sofort. Aber zum Thema Kleidung, ich beschäftige mich ja beruflich damit. Ja. Und ich habe ja einmal jetzt auch bei der Frauenunion Rhein-Sieg schon mal einen Vortrag gehalten. Jetzt im April machen wir Teil 2. Dazu.
Weil du so erfolgreich warst. Ich war leider nicht da, weil ich in Skiurlaub war.
Achso, du meinst jetzt in meinem Leben oder da bei der Frauenunion?
Ja, beides natürlich. Aber bei der Frauenunion bist du so gut angekommen, dass du jetzt...
Da haben die tatsächlich gesagt, da wollen wir noch ein bisschen mehr hören. Jetzt machen wir den Teil 2 dazu und beziehen uns dann auf Haare und Make-up. Aber wir haben da über Kleidung gesprochen. Deswegen, wir können da tatsächlich eine eigene Sendung zu machen, warum das auch so ist, warum Frauen eben tatsächlich eher mit der Optik betrachtet werden und... und Männer eben nicht so. Das ist nicht nur rein sexistisch, dass das so ist, sondern das hat also wirklich ganz
tiefe psychologische Gründe,
ganz tiefe Ursprünge, die gar nicht böse gemeint sind.
Jetzt muss man ja auch mal sagen, unsere Bürgermeisterkandidatin hat da ja keine Probleme. Die sieht immer top aus, die ist immer sympathisch, die hat eine Ausstrahlung. Also, ich bin mal gespannt, wer sich ihr da entgegenstellt. Und das macht vielleicht dann schon ein bisschen was aus, ne?
Mein weibliches Vorbild ist tatsächlich schon viele, viele Jahre Coco Chanel. Nicht, weil sie so die coolsten Zitate hat, sondern weil Coco Chanel wirklich eine ganz große Feministin ist, ohne dass es ihr eigentlich lange bewusst war, dass sie eine ist. Und sie hat es immer mit den Männern gemacht. Die hatte immer einen großen männlichen Freundeskreis und auch diverse Partner, die ihr, das ist aber wirklich tragisch, viele von denen sind ihr weggestorben. Es hieß dann immer so ein bisschen mit Coco Chanel zusammen, dann lebst du nicht mehr so ganz lange. Das war also tatsächlich so, dass sie dann immer durch Tod verlassen wurde. Und sie hat was ganz Tolles gemacht. Sie hat nämlich in den 50er Jahren, als Christian Dior mit seinem New Look kam und die Westentaille, also dieses, ja, dieses Cocktailkleid mit dem Bustier. Da war Coco Chanel schon 72 Jahre alt. Und da hat sie gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich mein Leben lang jetzt gearbeitet habe, damit jetzt wieder die Frauen sich die Taillen einzwängen. Und dann hat sie ihr Atelier in Paris wieder eröffnet und hat das Chanel-Kostüm entwickelt.
Das ganz klassische, dieses klassische vorne Chanel geknöpfte mit dem
Knielangen Rock. Genau, mit diesem tweedigen Bouclé-Stoff, mit diesem Rundhalsausschnitt, mit den teilweise Goldknöpfen, da gibt es ja verschiedene Variationen. Das war der Gegenentwurf zum zur Westentaille mit dem Cocktailkleid.
Und was
das
können
wir
sagen?
Das hat mich total beeindruckt, dass sie eben sagt, na, da muss es ein anderes Outfit geben.
Und dieses Outfit ist ja immer noch total modern. Also das ist ja nicht aus der Zeit gefallen. Das sehen wir ja heute überall noch Frauen, die diese Kostümform tragen. Währenddessen Wespentaille hat sich, glaube ich, jetzt nicht so durchgesetzt. Und
tatsächlich steht es wirklich älteren wie jüngeren Frauen, dickeren zeitlos. Wie dünneren. Das ist tatsächlich, das ist etwas, was wirklich alle Frauen sehr, sehr gut kleidet. Was liegt näher? Also, wir hatten ja schon gesagt, wir haben noch eine junge Wahlkreiskandidatin gleich zu Gast bei uns. Wir haben auch unsere Bürgermeisterkandidatin gleich am Telefon, die was sagt zu Frauen in Führung. Aber zuvor möchte ich dich nochmal fragen. Du bist ja auch eine Frau in Führung.
Ja, das stimmt. Ich führe so einiges.
Du hast ja schon
Meinst du jetzt beruflich oder?
Ja, ich meinte es jetzt tatsächlich beruflich. Und du hast ja auch tatsächlich da einen spannenden privaten Hintergrund, weil du ja gerade in der Familiensituation so zwei verschiedene
Modelle
kennst.
Ja, ja.
Ja, vielleicht magst du davon mal erzählen.
Ja, kann ich natürlich machen. Ich habe das ja auch schon in einem Podcast erzählt. Ich habe ja Biologie studiert und bin eigentlich gegen Ende des Studiums unverhofft, was heißt eigentlich, nicht eigentlich, ich bin schwanger geworden. Und das war nicht geplant. Und ich wollte aber unbedingt mein Diplom, so damals gab es noch ein Diplom, wollte ich unbedingt abschließen. Und ich hatte auch schon meine Traumstelle in der Parasitologie in Bonn gefunden und das auch mit ganz viel Glück, weil ich war in Hamburg im Bernhard-Nocht-Institut, auch ein absolutes Traumziel für jeden, der Tropenmedizin machen will, so wie ich. Und mein Chef damals dort im BNI, der wurde nach Bonn berufen. Und ich, total glücklich, super, ich komme nach Bonn zurück. Ich war da auch nicht lange in Hamburg, war nicht so meine Stadt. Und habe also alles eingetütet, habe meine Traumdiplomarbeit, stehe ein paar Wochen vor meinen Prüfungen und werde schwanger. Karneval, weiß ich noch, habe ich das erfahren.
Ach so, und ich dachte Karneval.
Und dachte so, jetzt, hier, was mache ich denn jetzt? Und ich konnte das Gott sei Dank alles so regeln, dass ich meine Prüfungen gemacht habe. Ich habe meine Diplomarbeit gemacht, ich habe mein Kind bekommen. Danach habe ich zusammengeschrieben und abgegeben. Und danach hatte ich halt dann wohl auch einen ganz guten Eindruck hinterlassen, dass mein Doktorvater oder zukünftiger Doktorvater dann gesagt hat, wissen Sie was, jetzt haben Sie ein Kleinkind und ein Diplom in Biologie, was machen Sie jetzt? Sie könnten doch promovieren. Und an der Uniklinik haben wir eine Betriebskindertagesstätte. Das ist doch eigentlich ein gutes Konzept und so nutzen sie sozusagen ja auch die Zeit, in der ihr Kind, meine Tochter, noch sehr klein ist, auch um sich weiterzubilden. Weil voll in Beruf einsteigen als Alleinerziehende.
Das kam auch noch dazu, das
genau,
war also.
Genau, ich war alleinerziehend. Dann auch gerade, also Berufsanfängerin, nach dem Diplom kann man ja noch nichts. Ne?
Und eigentlich ist es bei den Biologen, soweit ich weiß, ist die Promotion ja schon das, was sich logischerweise da so anschließt. Ne?
Genau, also früher hat man immer gesagt, na, mit dem Biologiediplom kannst du dann ja einen Taxischein noch nebenbei machen. Das war so der Standardspruch. Nein, aber ist auch ein ganz interessantes Ding zum Weltfrauentag vielleicht noch. Ich weiß, dass ich damals bei so einer Studienberatung war und bei einem Professor, aus der Zoologie damals im Poppelsdorfer Schloss, der hat mich dann gefragt, warum ich überhaupt auf Diplom studieren will. Ich soll doch mal lieber auf Lehramt studieren, das wäre doch für mich als Frau viel besser. Dann könnte ich auch in Ruhe Kinder kriegen und dann wäre ich ja Lehrerin und dann wäre ja alles gut. Das hat mich so geärgert.
Das war 1900?
Nee, das war, ich habe 2000 Abitur.
Ach, okay.
Das war 2000.
Das ist also jung.
Ja, 2000 Abitur gemacht. Das hat mich so geärgert. Ich habe den tatsächlich später in meinem Diplomstudium, im Vorstudium noch, habe ich den auch mal wieder getroffen. Er hat sich natürlich an nichts mehr erinnert. Aber es war mir immer eine Genugtuung, im Poppelsdorfer Schloss zu sein, dort meine Scheine zu machen und ihm zu sagen, siehste, das geht doch. So, und dann, ja, genau, schwanger habe ich eine Doktorarbeit angefangen. Es war nicht so mein Plan, mein Kurs erst, aber mir hat das Arbeiten, Truppenmedizin, Parasitologie, das war irgendwas, fand ich total spannend. Ich wollte da weitermachen. Betriebskindergarten in der Uniklinik. Ich habe es gemacht. Und ich habe das auch, ich sage mal, ich habe auch viel Glück gehabt, weil die Umstände eben dann so waren, wie sie waren. Aber ich habe meine Tochter alleine großgezogen, habe dann sozusagen promoviert, habe ein Jahr länger gebraucht als die anderen. Ich habe dann 4 Jahre gebraucht und habe das aber ganz gut abgeschlossen, habe dann dort Postdoc gemacht und bin dann ja so, habe mich dann weiter hochgearbeitet. Und meine Tochter, ich hatte auch Glück mit der, muss man auch sagen, dass die so pflegeleicht war und das auch immer alles mitgemacht hat, was die Mama da so gemacht hat. Und ich sage heute noch, das war eine Zeit, in der ich nicht viel hatte. Ich hatte meine Familie, die mich großartig unterstützt hat. Allen voran natürlich meine Mutter auch. Aber ich hatte nicht viel Geld. Ich habe damals im sozialen Wohnungsbau gewohnt in Oberkassel. Aber es war eine glückliche Zeit. Ich war glücklich, ich war zufrieden und ich habe das Beste draus gemacht und habe heute eine fast 20-jährige Tochter, die Gott sei Dank ganz wohl geraten ist. Und
das kann ich bestätigen, habe sie ja auch schon mal kennengelernt.
Dann, und habe dann dann sozusagen im zweiten Leben dann meinen heutigen Mann kennengelernt und wollte eigentlich keine Kinder mehr haben. Und er hat mich dann aber doch überzeugt, dass das gut wäre, auch nochmal ein Kind zu haben und das in einer anderen Weise sozusagen zu erleben. Und bin ich ja jetzt auch nochmal Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Aber zurück zum Erfolg und zur Führung. Natürlich führe ich mein Familienunternehmen. Mein Mann ist auch voll berufstätig in Köln und der unterstützt mich viel. Sonst könnte ich das hier mit der CDU und dem Ehrenamt nicht machen. Also Abendstunden kriege ich öfter frei. Aber tagsüber bin ich ja auch in der Uniklinik beschäftigt und dort bin ich ja in einem Institut direkt dem Direktor unterstellt und führe 120 Mitarbeiter in diesem Institut. Und das mache ich jetzt seit circa 10 Jahren.
Und was würdest du jetzt sagen, was bedeutet da Führung? Weil das ist ja öffentlicher Dienst.
Ich bin auch im öffentlichen Dienst, genau.
Genau, und die Leute, die du führst, sind ja auch im öffentlichen Dienst. Und da ist es ja dann schon etwas anders als in einer GmbH oder da ist man ja nicht der Chef, der jetzt auch darüber entscheiden kann, über bleiben oder gehen.
Nee, man hat da natürlich ganz andere Hierarchien als jetzt in einem privaten Unternehmen.
Was lassen sich Leute sagen, die selber gut abgesicherte Verträge haben?
Und das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Ich habe ja bei mir im Institut 2 Gruppen von Mitarbeitern. Ich habe einmal die Wissenschaftler und ich habe dann die Nichtwissenschaftler. Das ist also das technische Personal, die natürlich auch vertraglich etwas anders laufen. Also die haben alle, werden alle nach Tarifvertrag bezahlt, öffentlicher Dienst. Aber die Gegebenheiten sind oft unterschiedlich und es ist auch ein unterschiedlicher Führungsstil nötig. Ne? Also zum Beispiel die einen arbeiten nach Dienstplan in den technischen Berufen, bei uns in der Diagnostik, ne, gibt es feste Dienstpläne, die Proben der Patienten müssen untersucht werden, fest getaktet und so weiter. Und dann gibt es die Gruppe der Wissenschaftler, Forscher, Lehrenden, die haben einen ganz anderen Tagesrhythmus und da ist Führung auch, muss ganz anders verstanden werden. Die müssen also mehr Anleitung haben, wie sie zum Beispiel Mittel einwerben, wie sie dem Institut sozusagen auch Benefit bringen. Wie schaffen wir es, mehr Stellen in der Wissenschaft zu schaffen? Das würde jetzt zu weit führen, das zu erzählen. Aber wenn wir nicht in der Lage wären, Forschungsprojekte durchzuführen und dafür Mittel einzuwerben, dann hätten wir auch nicht die Möglichkeit, Personal einzustellen. Und dann würden wir auch nicht auf die Zahl von 120 kommen in diesem Institut. Also ich habe das Glück, dass wir in dem Forschungsbereich sehr, sehr erfolgreich sind, sehr international sind. Und deswegen dort auch viele Mitarbeiter, Doktoranden, Postdocs, Wissenschaftler auch vor allen Dingen aus dem Ausland beschäftigen können. Wir haben da eine hohe Fluktuation. Und mein Credo, um auf das Stichwort Führung zurückzukommen, ist immer Fairness. Also mir ist es total wichtig, dass es eine Gleichbehandlung gibt, dass es nicht immer so Sonderregelungen und Extraregelungen für den einen gibt, weil der macht mehr als da oder hier muss mal Urlaub übertragen werden, weil den konnte ich aus den und den Gründen nicht nehmen oder Arbeitszeiten, Anpassung. Also für mich ist immer wichtig, dass es irgendwo transparent und fair für alle verständlich ist, wie Personal geführt wird. Ne, dass es nicht nach Klüngelei aussieht oder ach, die kann gut mit der und der, deswegen darf die immer um 3 Uhr gehen, aber ich erst um 5. Ja, warum ist das so? Ne? Thema Stichwort Kinder, Familienvereinbarung. Wie erkläre ich das Frauen, die keine Kinder haben und abends um 17 Uhr in irgendwelchen Seminaren sitzen, im Vergleich zu denen, die eben Kinder haben und um 4 Uhr ihre Kinder abholen müssen? Also da muss ein gewisses Prozedere rein und da muss eine gewisse Führung rein, wie das gehandhabt wird. Und
eine gewisse Gerechtigkeit, ne? Nicht, dass genau. Die Kinderlosen das wegarbeiten, was die...
Genau.
Die mit Kindern jetzt so nicht gerade hinbekommen. Ne?
Das ist, und das musst du vorleben und das musst du sozusagen dann eben auch anleiten. Ja?
Merkst du denn auch, dass die Väter heute auch anders eingebunden sind in die Familienarbeit, als das früher war? Ja. Also die sagen dann auch, ich will um 3 Uhr gehen oder muss um jetzt um 3 Uhr gehen.
Also wir haben vor allen Dingen das Thema Elternzeit bei Männern viel mehr. Also gerade bei unseren jungen Assistenzärzten, die also bei uns in der Weiterbildung sind, kommt das doch vor. Und natürlich haben wir auch Modelle, wo die Eltern, jungen Eltern sich das paritätisch aufteilen. Also das heißt, da auch gibt es eine berufstätige Frau, die vielleicht auch in der Forschung ist. Oder ich habe einen Postdoc, die Frau ist Anästhesistin und arbeitet. Die haben 2 kleine Kinder. Da muss ich dann halt auch mal akzeptieren, wenn die Info kommt, heute ist Schließtag, Notbetreuung in der Kindertagesstätte. Die Kinder sind nicht betreut. Dass auch die Frau sagt, ich habe aber heute 3 OPs, an denen muss ich teilnehmen. Du bist dran. Ja, auch das spielt in Führung oder ich sag's auch immer, Führung ist so ein herablassendes Wort ein bisschen. Es ist so ein bisschen das Institutsmanagement, das Management eines Unternehmens, das Management einer Verwaltung. Das muss stimmig sein auf vielen Ebenen und dann funktioniert auch Führung. Aber wenn man führt, ist man nicht immer mit allen gut Freund. Man muss das können. Man hat auch den Job.
Aushalten können, ja. Dass es dann Mitarbeiter gibt, die das doof finden.
Genau, also du bist auch schon mal die böse Frau Albers in meinem Fall oder diejenige, die immer Nein sagt. Das muss man aushalten können, weil Führung bedeutet eben nicht immer nach Freundschaft, Sympathie zu gehen, sondern eben eine klare Linie zu fahren, ne?
Also wenn du geliebt werden möchtest, solltest du auf die Bühne gehen und Popstar werden und keine Führungsposition suchen.
Genau.
Ich bin jetzt sehr gespannt, was unsere Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling sagt, die wir jetzt am Telefon haben. Grüß dich Heike, schön, dass du Zeit gefunden hast zum Thema.
Hallo Silke, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Was liegt näher, als dich zu fragen? Frauen in Führung. Du bist unsere Bürgermeisterkandidatin. Entschuldigung, du bist unsere Bürgermeisterkandidatin und jetzt bist du schon die Dezernentin des größten Dezernats der Stadt Königswinter mit, sag's mir nochmal genau, mit über 200 Mitarbeitern.
Genau, rund 200 Kolleginnen und Kollegen sind in meinem Dezernat. Ja.
Da kannst du, und die führst du und da kannst du was zur Führung, zur Führung sagen. Wie hast du das so erlebt? Welche Hürden also, gab es?
Auf dem Weg zur Dezernentin, meinst du? Oder?
Ja.
Also erstmal nur, dass das nicht missverstanden wird. Ich führe natürlich nicht alle 200 Kolleginnen und Kollegen, sondern das sind verschiedene Geschäftsbereiche und Servicebereiche. Und in direkter Führung habe ich gar nicht so viele. Das wäre ja auch gar nicht möglich, sich um 200 Kolleginnen und Kollegen zu kümmern. Nur, dass jetzt keiner denkt, was macht die denn da? Das ist eine gute Frage. Also ich kann eigentlich gar nicht groß von Hürden reden. Ich hatte in meinem Leben immer sehr großes Glück, egal welche Stelle ich hatte. Ich war ja früher in der freien Wirtschaft, bevor ich zur Stadt gekommen bin, dass es Menschen gab, die an mich geglaubt haben und ja mich auch empfohlen haben für Stellen und ich die Chance hatte, mich dort zu beweisen. Insoweit wirkliche Hürden auf dem Weg jetzt habe ich nicht empfunden, kann ich gar nicht erzählen. Klar, es ist manchmal so, gerade als ich noch was jünger war, dass wenn man dann mit Männern unterwegs ist, teilweise auch mit Mitarbeitern, dann wird man natürlich als Frau eher mal für die Sekretärin gehalten als der Mann für den Mitarbeiter. Aber das ist wirklich sehr vereinzelt vorgekommen. Und wie gesagt, das lag dann vielleicht auch daran, dass ich damals noch recht jung war und man das dann irgendwie automatisch in Schubladen gesteckt hat. Ansonsten kann ich weder zum Thema, wie war das karrieretechnisch oder sonstiges, was Negatives zum Thema Frauen in Führung und Chancen berichten.
Ja, also gar nicht das, was man sonst so hört. Die Männer haben es mir verbaut oder die haben ihre eigenen Gesellschaften gezogen und ich hatte da keine Chance und ich musste da mit spitzen Ellbogen und fiesen Methoden vorgehen.
Nein. Mhm. Ja, fiese Methoden kann ich ja nicht, Silke, das weiß ich. Ja.
Das stimmt.
Nein, was man sich natürlich von den Männern abgucken kann, ist das Thema Netzwerken. Das ist durchaus was, was Männer sehr, sehr gut beherrschen, wo wir Frauen vielleicht manchmal etwas zurückhaltend sind. Also das ist was, wo ich denke, da kann man noch mal abschauen. Aber dass da jetzt irgendwie mit linken Methoden gearbeitet wurde oder sowas, nein, überhaupt nicht. Kann ich nicht sagen, habe ich keine brandheiße Geschichte parat.
Und auch, dass sie vielleicht etwas mutiger sind? Dass sie nicht so schnell. So
Männer!
Viel, ja. Dass sie nicht so viel Sorge haben, zu scheitern?
Ja, klar. Also, das ist durchaus was ich jetzt in meiner Berufslaufbahn das ein oder andere Mal erlebe. Und jetzt mögen mir alle männlichen Kollegen durchaus verzeihen. Aber es ist so, dass die Frauen immer die waren, die sehr selbstkritisch waren. Also, gerade wenn Frauen sich bei mir auf Führungspositionen beworben haben, dann haben die nochmal gefragt, ob sie es wirklich schaffen und ob sie wirklich schon das perfekt können und ob sie genug Führungserfahrung haben und genug Fachwissen. Und die Männer, die kommen dann eher mal so durch die Tür und sagen, hier bin ich und ich mache das und ich kann das. Das
also eher nicht mutiger, sondern eher so ein sattes Selbstbewusstsein. Wird schon Jutchen.
Ja,
satteres
ja,
zumindest.
Ja,
ne?
das ist durchaus so. Und auch im Privaten, wenn ich mit Frauen spreche, die sich bewerben, dann merke ich, die reflektieren das sehr und überlegen, ob sie das alles hinbekommen und ob sie gut genug sind und schlau genug und das alles managen können. Und Männer, die sagen, ja, das mache ich jetzt mal. Ne? Und das ist schon etwas, was, finde ich, Frauen und Männer durchaus an der einen oder anderen Stelle unterscheidet. Und jetzt entschuldige ich mich direkt bei allen Männern, die selbstverständlich genauso selbstkritisch sind wie wir Frauen.
Du hast gesagt, du warst in der freien Wirtschaft auch schon mal tätig und jetzt bist du schon lange im öffentlichen Dienst. Wo siehst du denn da jetzt den ganz großen Unterschied in Bezug auf Führung?
Ui.
Gibt es in der Wirtschaft den Patriarchen, der auf den Tisch haut und sagt, da geht's jetzt lang?
Nein, ich glaube, das unterscheidet sich grundsätzlich nicht. Das ist wirklich sehr unternehmensabhängig oder sehr verwaltungsabhängig, wie so die Führungsbilder oder die Rollenbilder sind. Das denke ich nicht. Natürlich unterscheidet sich die freie Wirtschaft immens. Ich glaube, das bedarf keiner Erklärung von einer Verwaltung hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Strukturen und Sonstigem. Das ist so. Da muss man auch nicht drum herum reden.
Die Führung im Bürgermeisteramt. Was würdest du sagen, bedeutet dann die Führung der gesamten Verwaltung? Na, da kommt natürlich nochmal die andere Hälfte, sage ich mal, der Mitarbeiter dazu. Aber was bedeutet es, Verwaltungschef der Stadt Königswinter zu sein?
Ja. Also Verwaltungschef zu sein ist natürlich eine Seite des Bürgermeisteramtes neben der repräsentativen. Und Verwaltungschef, das ist die klassische Behördenleitung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Behörde, die sehr, sehr groß ist und eine Kommune hat ja, wie man so schön sagt, von der Wiege bis zur Bahre wirklich alle Aufgaben wirklich gut zu strukturieren. Also das alles gut, dass jeder auf Zack es weiß, wer was macht, dass eine sehr gute Verwaltungsstruktur aufgebaut ist, die wirklich alle Aufgaben möglichst effizient und gut erledigen kann. Es bedeutet, die Menschen zu motivieren, weil viele natürlich auch selber schon in der Verwaltung sind. Und na, wir können in der Verwaltung auch gar nicht so viel, sage ich mal, in monetärer Zuwendung an der einen oder anderen Stelle liefern wie die freie Wirtschaft. In der freien Wirtschaft, das wäre übrigens ein Unterschied zum Thema Führung, kann ich sagen, Mensch, wenn du es dieses Jahr gut schaffst, gebe ich dir einen Boni. Da sind die Möglichkeiten im öffentlichen Dienst sehr begrenzt. Deswegen gilt es umso mehr, die Menschen mitzunehmen, zu begeistern, zu motivieren, zu führen und eben auch die Verantwortung für diese gesamten kommunalen Aufgaben, die man hat, zu übernehmen und eben auch die Kolleginnen und Kollegen zu stärken, dass sie ihre Aufgaben gut wahrnehmen können, dass es ihnen gut geht, dass wir ein Arbeitgeber sind, wo man sich mit identifizieren kann, mit dem man sich wohlfühlt. Das sind so, glaube ich, diese, ja, Hauptaufgaben der Führung im Bürgermeisteramt und natürlich auch das große Geschick, sich nicht im Mikromanagement zu verlieren, sondern auch auf die Kolleginnen und Kollegen zu vertrauen, die ihre Jobs durchaus lange kennen und gut machen und einfach nur diese Struktur gut hinzubekommen und auch am Ende der Entscheider zu sein, wenn es dann mal um Dinge geht, wo man sagt, wow, das hat jetzt eine große Bedeutung oder die Kollegen sagen, das trauen wir uns jetzt echt nicht alleine zu, dass man dann auch die Verantwortung für diese Entscheidung übernimmt. Aber das ist facettenreich, das Thema Führung im Bürgermeisteramt. Das sind jetzt die ersten spontanen Gedanken dazu.
Wer dich kennt, weiß, dass du sehr gut ansprechbar bist. Also wir, die wir dir jetzt mit dir den Wahlkampf gestalten, uns führst du ja auch zum Teil, ja, und wir versuchen dann zurück. Genau, wir versuchen dann zurückzuführen. Und dann kann es schon mal passieren, dass man abends um 22.45 Uhr auch nochmal eine Nachricht kriegt, eine Sprachnachricht. Und ja, und das ist dann nicht, weil du einem gute Nacht sagen möchtest, sondern weil es dann Dinge gibt, die ja immer dann schon auch dringend sind und erledigt werden müssen. Ja. Ne? Also die Flexibilität, ich kann mir vorstellen, in der Verwaltung ist es dann auch so, dass man sich den Arbeitstag ein Stück weit flexibler gestalten kann, als das früher der Fall war. Oder?
Ja. Also vorab, ich zwinge niemanden, wenn ich abends auf die Idee komme, euch was zu schicken, das abzuhören. Und das ist natürlich auch Teil der Führung. Und da müsst ihr mich vielleicht auch bremsen. Wenn, ne, also niemand soll nachts Angst bekommen, dass ich irgendwelche Aufgaben verteile. Und das soll nicht so sein, weil Fürsorge gehört auch zur Führung dazu, nämlich jemanden nicht zu überlasten. Aber grundsätzlich ist es so, um zurückzukommen auf deine Frage, dass wir natürlich ja auch Kümmerer sind in unseren Führungsrollen. Und wenn dann tagsüber die Zeit nicht war aufgrund von Terminen, dann rutscht mal einiges nach abends. Und genau, und ich versuche ansprechbar zu sein und als Führungskraft auch umgekehrt ansprechbar zu sein, wenn mir abends jemand schreibt und sagt, ich habe ein Problem und ich weiß nicht, ob ich morgen zur Arbeit gehen kann, dass der dann weiß, in der Regel, wenn ich online bin, antworte ich auch noch, kann ein bisschen beruhigen, kann sagen, ist in Ordnung und ich übernehme deine Termine oder was auch immer. Aber in Gottes Namen, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt zwischen Überlastung und Hamsterrad und 24/7 erreichbar sein und der Flexibilität, die man im Übrigen auch bei Führung auf jeden Fall braucht. Das ist eben was, wo man ja agieren muss und reagieren muss und Situationen lösen muss oder auch sich um Menschen kümmern muss. Und das kann man eben nicht, wenn man um eine bestimmte Zeit die Bürotür hinter sich schließt, sondern das geht in der Regel weiter.
Weil am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden und eben dann auch von jemandem, der eine Entscheidung treffen kann. Ja, und deswegen die Ansprechbarkeit, genau. Ne, ist das wichtig. Ja, du verstehst es aber auch viel als oder stark als Fürsorge, ne, eben da zu sein für deine Leute. Das ist ja auch das, was die einem spiegeln. Eine letzte Frage. Hast du ein Vorbild? Ein weibliches Vorbild?
Ah, ich hatte diese Frage befürchtet. Also ich finde es total schwierig, Vorbilder zu haben, die man persönlich nicht kennt. Also wenn ich jetzt irgendwelche Prominenten nenne, die ich in meinem Leben noch nie getroffen habe, die man vielleicht aufgrund einer Aussage oder einer bestimmten Haltung besonders gut findet, wäre das zu kurz gesprungen. Ich finde, ich bleibe mal im Kleinen. Also meine Mama und meine Oma sind so meine Vorbilder, weil die ja einfach sehr positiv sind und waren. Meine Oma ist leider tot. Meine Mama, die lebt Gott sei Dank noch und hoffentlich noch ganz, ganz lange. Und ja, die waren auch so für ihre Zeit zum Thema Frauen und Führung und Frauen in Jobs sehr, ja, sehr weit schon. Also meine Mama hat mich sehr früh bekommen, hat dann den Unterhalt verdient, damit mein Papa noch mit studieren konnte. Und meine Oma, die hat ihren Mann, also meinen Opa, sehr, sehr früh verloren und musste in der damaligen Zeit dann als Frau sich so ein bisschen alleine durchs Leben kämpfen. Das hat sie auch ganz toll gemacht. Und das sind so die Menschen, die dann ja gar nicht so eine riesen Lebensleistung wie Mutter Teresa vollbracht haben, aber die einfach ihr Leben super gemanagt haben und positiv geblieben sind.
Und die Zuversicht toll ausstrahlen und dann eben offensichtlich, ja, auch weitergeben, also an dich, genau, weitergegeben haben, zu sagen, wir finden eine Lösung, wir schaffen das, ja, ne, das geht, ja, wir kriegen das hin.
Und das übrigens, das Gute, dass du es ansprichst, ist auch so ein Punkt am Thema Führung und Frauen, dieses Positivsein und dieses, ja, dieses wir schaffen das und wir finden eine Lösung und wir machen das und entspannt euch und wir kriegen das hin, das ist total wichtig, weil wenn man als Führungskraft den ganzen Tag sehr negativ drauf ist und sagt, ach, ist mir auch alles zu viel, dann kann man natürlich auch wenig Menschen dafür begeistern, ja, an diesem Strang mitzuziehen. Und das ist was, das habe ich wirklich von den beiden gelernt, egal was kommt, ja, positiv zu bleiben und sich an dem zu erfreuen, was man hat und nicht an dem, ja, zugrunde zu gehen, was gerade nicht gut klappt.
Also ich kann mir vorstellen, viele wollen jetzt für dich arbeiten und wir werden jetzt alles dran setzen, dass du in die Rolle der ersten Bürgermeisterin dann in Königswinter, ne? Das ist ja tatsächlich auch so. Und ja, ich glaube, du bist auch die erste Dezernentin, ne? Gab es, glaube ich, auch noch nicht, oder? Oder gab es schon eine Dezernentin
für dich?
Das
sind
Fragen, müssen wir mal ins Archiv gehen.
Bürgermeisterin kann ich ausschließen, Dezernent weiß ich gar nicht. Ich weiß, vor mir waren die Männer an der Macht, aber was davor irgendwann mal war, weiß ich gar nicht so genau.
Ja, wir gehen mal ins Archiv.
Möglicherweise gab es da, genau.
Gucken uns das an. Ja, vielen lieben Dank für diesen Eindruck.
Ich habe zu danken.
Und dass du dich so spontan bereit erklärt hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf den Podcast und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das war unsere Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling. Bevor wir jetzt unseren nächsten Gast begrüßen, noch ein Hinweis. Es gab Post über das Kontaktformular auf der Website von Heike Jüngling, leider anonym. Darin wurde bedauert, dass Heike Jüngling in den entlegenen Ortsteilen von Königswinter so wenig präsent ist. Das stimmt nicht ganz, denn im Rahmen ihrer Prosecco-Tour war sie bereits in entlegenen Ortsteilen. Das sind Abende, die Sie buchen können. Und dann kommt Heike Jüngling mit Prosecco, Bier und natürlich alkoholfreien zu Ihnen nach Hause. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr Wohnzimmer mit 8 Leuten füllen. Während der Fastenzeit finden allerdings keine Prosecco-Abende statt, aber Sie können sich jetzt schon anmelden für die Zeit nach Ostern. Auf der Website heike-jüngling.de gibt es einen Button Prosecco-Tour und dort können Sie sich ganz unkompliziert anmelden. Dann kommt sie tatsächlich in jeden Winkel von Königswinter. Für unseren Studiogast räume ich jetzt den Platz, denn das Gespräch, das führst du, Anna.
Hallo, liebe Simone, herzlich willkommen bei uns hier im Podcaststudio von der CDU Königswinter, im Kiosk Königswinter. Ich freue mich riesig, dass du heute Zeit für uns hast und dass wir dich kennenlernen dürfen hier auf dieser Ebene. Wir beide haben uns letztes Jahr kennengelernt und auch da habe ich mich riesig gefreut. Das war so ein erstes Kennenlerntreffen damals bei unserer Bürgermeisterkandidatin und da haben wir uns direkt super verstanden, sind gut ins Gespräch gekommen und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute dich hier ein bisschen vorstellen dürfen, denn du bist eine der weiblichen Kandidatinnen für die nächste Kommunalwahl und wir hatten gestern Abend Vorstandssitzung mit dem CDU-Parteivorstand und wir sind dort auch das Tableau für die kommende Wahl durchgegangen und es macht mich wahnsinnig stolz und ich freue mich sehr darüber, dass wir dort auch immer mehr Frauen auf dem Tableau haben, in Reihe 1 und in, wie Stefan immer so schön sagt, Reihe 1b. Und du stehst aber ganz vorne in Reihe Nummer 1. Du wirst dich vorschlagen lassen für den Wahlkreis 30, Niederdollendorf West und Teile Oberdollendorf Süd. Herzlich willkommen, liebe Simone.
Hallo Anna, hallo Silke. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ich kann mich da nur anschließen. Also als wir uns letztes Jahr kennenlernten, das war gleich ein...
Wir waren gleich auf einer Ebene.
Waren wir gleich auf einer Wellenlänge, ja.
Ja, und es geht uns irgendwie auch immer allen so, ne? Mit Silke war das damals auch so und das ist wunderschön. Simone, erzähl so ein paar Basics zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Fang einfach mal an.
Ja, also ich komme aus Oberdollendorf und bin in Bad Honnef geboren. Ich wohne jetzt mittlerweile in Niederdollendorf mit meiner Familie. Mhm. Ich habe 2 kleine Söhne, einmal 3 und einmal 5 Jahre alt.
Ah. Und noch Kindergartenalter sozusagen.
Ja, noch beide Kindergartenalter, obwohl jetzt der erste jetzt in die Schule geht ab diesem Jahr. Mhm. Also es wird ein ganz spannendes Jahr in allen Bereichen.
Ja, und das ist eine große Umstellung.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das, was man hört, da freuen wir uns schon sehr drauf, was da so kommen mag. Ja, und ich bin hier in Dollendorf groß geworden. Und meinen Mann habe ich aus dem schönen Hennef auch nach Dollendorf bewegen können.
Ja,
der ist, fühlt sich auch genauso wohl wie ich. Ich bin hier auch zur Schule gegangen und auch die weiterführende Schule habe ich in Bonn besucht. Ja.
Das erinnert mich sehr an mich. Ich habe meinen Mann ja aus Köln herangezogen. Das ist ja auch nicht immer einfach so, jemanden davon zu überzeugen. Also Hennef ist ja auch sehr, sehr schön. Köln auch sehr schön. Und wie du, habe ich auch gesagt, ich fühle mich hier so wohl. Ich bin ein Mädchen aus dem Siebengebirge. Du wahrscheinlich noch eher so aus vom Rhein. Und wir kriegen unsere Männer dazu, sich hier niederzulassen. Und die fühlen sich dann am Ende genauso wohl, wie wir uns hier auch immer wohl gefühlt haben. Ne?
Absolut. Ich habe auch gesagt, ich möchte hier nicht weg. Ich wollte immer hier bleiben und bin auch einer der wenigen gewesen, so nach der Schule, die Dollendorf nicht verlassen hat.
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich mal für 3 Jahre kurz in Altdorf gewesen, weil mein Mann dort gewohnt hat. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir ziehen wieder nach Dollendorf zurück. Und ich habe ihm 3 Jahre gegeben und das haben wir auch geschafft.
Ja, sehr schön.
Und er fühlt sich jetzt natürlich auch wohl mit den ganzen Vereinen und Freunden im Dorf.
Ja,
ist er auch voll angekommen hier im schönen Königswinter.
Sehr, sehr schön. Wir haben gerade schon ein bisschen erzählt, Schule hast du hier gemacht, beziehungsweise auch teilweise in Bonn. War bei mir übrigens auch so. Ich bin auch im Kardinal-Frings-Gymnasium gewesen, aber immerhin auch noch am Rhein, aber bin dann auch wieder zurückgekommen. Erzähl, wo hat es dich so überall hin verschlagen in deinem beruflichen Werdegang, in deinem Bildungsweg?
Also nach dem Gymnasium habe ich erstmal eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Da bin ich durch meine beste Freundin draufgekommen. Wir waren schon immer so ein paar Zahlenfreaks und haben gedacht, wussten aber noch nicht genau, wo die Reise hingeht am Ende. Und da haben wir uns erstmal für die Ausbildung entschieden. Und nach der Ausbildung habe ich noch ein duales Studium mit Steuerrecht gemacht und habe dann erstmal viele Jahre in Kanzleien gearbeitet. Ja, und danach hatte ich dann richtig viel Glück und bin in die Bundesverwaltung gekommen. Und arbeite da jetzt seit 2016, bin auch mittlerweile verbeamtet und habe da das Glück, das zu machen, was ich wirklich zu 100% machen möchte und wo ich auch angekommen bin.
Jetzt. Erzähl mal, was machst du da ganz genau? Also interessiert mich jetzt. Ja. Bundesverwaltung ist so ein großes Wort.
Ja, ist ein Riesenwort. Nein, ich bin bei der Bundespolizei Fliegergruppe. Ein ganz spannendes Thema, also mit Hubschraubern hat man ja auch nicht alltäglich. Und da bin ich zuständig für Steuern, Zoll und den Haushaltsbereich.
Ah ja, das ist ja spannend.
Ja, absolut. Hätte ich auch niemals gedacht, dass ich dort lande.
Gibt es da eigentlich viele Frauen bei den Fliegern, bei der Polizei? Oder ist das so eine klassische Männerdomäne?
Ja, also es wird immer mehr tatsächlich.
Ah ja,
es
findet auch ein Umbruch statt.
Ich würde sagen, der Großteil sind immer noch Männer. Aber Gott sei Dank kommen da auch immer mehr Frauen hinzu. Und das ist auch gut so.
Ja, schön. Schön, schön. Ja, und da bist du Bundespolizei bzw. Bundesverwaltung, das ist dann aber in Bonn.
In St. Augustin.
In St. Augustin. Okay. Also noch im Rhein-Sieg.
Ja.
Du hast gerade schon angedeutet, also deinen Mann konntest du überreden, glücklicherweise, dass ihr euch hier sozusagen niederlasst und sesshaft werdet. Ihr habt 2 Kinder, hast du auch schon erzählt. Das ist ja eigentlich neben dem, was du beruflich machst, auch nochmal eine Herausforderung. Also gerade das Alter, ich habe ja jetzt noch einen 5-Jährigen. Ja, da hat man auch ganz schön zu tun, ne?
Absolut.
Wie machst du das?
Es wird bei uns nie langweilig und wir sind auch immer im Brass, wie man so schön sagt. Aber ich habe das Glück, dass meine Eltern auch in Dollendorf wohnen und auch meine Schwiegereltern unterstützen viel. Und ohne gerade die Hilfe von meinen Eltern wäre das überhaupt gar nicht möglich, alles unter einen Hut zu bekommen. Die sind immer da, sobald wir hier rufen und betreuen die Kinder. Und entlasten uns da. Sonst hätte ich das auch nicht machen können. Ich bin auch gleich nach Mutterschutz wieder eingestiegen in den Beruf damals. Und ja, dass wir das alles nebenbei noch machen können, das haben wir zum Großteil meinen Eltern zu verdanken.
Genau, du sprichst es gerade an, was man alles so nebenbei noch machen könnte. Du hast dir dann überlegt, ehrenamtlich in der Kommunalpolitik mitzuwirken. Erzähl mal, wie bist denn du so darauf gekommen? Also das entscheidet man ja auch nicht von heute auf morgen. Wie konnte dein Interesse geweckt werden? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also angefangen hat das, ich war jetzt im Beirat von der Kita und von dem Beirat in der Kita bin ich in Jugendamtselternbeirat gekommen.
Und ja, da müssen wir vielleicht kurz erklären, was das ist für unsere Hörer. Ne? Das sind ja auch so große Worte. Da als kleine Hintergrundinfo, wir haben ja in Königswinter alles trägergeführte Einrichtungen, Elterninitiativen, kirchliche Träger und so weiter. Und diese Trägergemeinschaft bildet diesen Jugendamtsbeirat. Ne? Habe ich es richtig wiedergegeben? Du weißt das noch besser als ich.
Ja, also der Jugendamtselternbeirat setzt sich aus Mitgliedern der Beiräte, aus den Kindergärten zusammen und aus den Tageseinrichtungen. Und ja, vertritt die Elternschaft gegenüber der Stadt.
Ah ja.
In ihren Belangen.
Und da nehmt ihr dann auch am Jugendhilfeausschuss zum Beispiel teil.
Ne? Genau.
Entsendet ihr Vertreter aus euren Reihen.
Also einer, also das bin ich in dem Fall, nehme an dem Jugendhilfeausschuss teil. Ich habe da nur eine beratende Stimme, aber kann dann halt die Anliegen der Eltern dort vortragen.
Aber das ist ja auch super wichtige Funktion, weil, wie gesagt, so kriegen wir ja im Rat oder der Jugendhilfeausschuss ja dann auch aus direkter Quelle mit, was gerade so in Königswinter passiert in den Kindergärten. Und wir haben ja jetzt gerade die, ich sag ja, das Unwort des Jahres, Notbetreuung, lange Phasen dieser Zeit hinter uns, beziehungsweise dauern sie ja auch teilweise immer noch an. Ich persönlich habe das Gefühl, dass es diesen Winter nicht ganz so schlimm war wie im letzten und vorletzten Winter. Aber ich zum Beispiel stand auch vorgestern vor dem Kindergarten und 6 von 9 Erzieherinnen waren krank. Und ja, auch das muss man transportieren, auch in die Kommunalpolitik, finde ich, was da passiert. Und auch schauen, ob es Hilfestellungen geben kann, Unterstützungsmöglichkeiten geben kann. Und da ist dieses Gremium ja wahrscheinlich dann auch besonders wichtig.
Genau, gerade das letzte Jahr war ja ziemlich aufregend, was da die Schließzeiten anging. Dieses Jahr toi toi toi, man will es gar nicht zu laut sagen, hält es sich bis jetzt in Grenzen. Aber letztes Jahr,
wir klopfen auf Holz.
Ja, wir klopfen sofort auf Holz. Aber letztes Jahr war es schon ein extremes Problem bei den Eltern. Die standen da vor Herausforderungen.
War schlimmer als in Corona-Zeiten, das hat mir der alte Vorstand gesagt im Kindergarten.
Also, ja, in vielen Einrichtungen schon. Und da standen natürlich die Eltern auch vor großen Herausforderungen. Und wir können jetzt froh sein, dass sich das Problem etwas gelichtet hat.
Ja, toi, toi, toi. Ja. Erzähl, und dann bist du also so im Jugendhilfeausschuss und dann hast du dir gedacht, ach ja, könnte ich eigentlich auch noch von anderer Seite mitmachen?
Also es kam tatsächlich nicht von mir aus. Ich wurde darauf angesprochen. Ich bin schon seit vielen Jahren Mitglied in der CDU, wie auch schon mein Papa, und bin da politisch auch immer interessiert gewesen. Und dann hat mich der Uwe darauf angesprochen, gesagt, hier, wir suchen.
Uwe Sendner,
ja. Genau.
Und unser CDU-Mann in Niederdollendorf.
Genau.
Ne? Der ist, glaube ich, auch im Ortsverband, der Vorsitzende.
Genau,
ne?
Der Vorsitzende. Ja. Und
Uwe, danke für die gute Rekrutierungsarbeit an dieser Stelle.
Ja, und dann hat mich Uwe angesprochen, gesagt, wir suchen eine Frau, eine junge Frau, die einen Wahlkreis übernehmen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Macht mir bis jetzt ja auch Spaß im Jugendhilfeausschuss und warum nicht?
Hattest also vorab schon so ein bisschen Berührungspunkte und wusstest auch schon so ein bisschen, worauf du dich dann einlassen würdest.
Genau. Und klar, das musste natürlich auch erstmal mit der Familie abgesprochen werden, weil das natürlich ja wieder etwas mehr Arbeit bedeutet. Und auch da konnte ich wieder auf die Unterstützung der Familie in Gänze zurückgreifen, die gesagt haben, ja, mach, ist wichtig. Und
ohne das geht es nicht.
Wir unterstützen dich da zu 100%. Ja, und dann haben wir uns getroffen und er hat mich ja dann auch mitgenommen in die Fraktionssitzung und dann war für mich ganz schnell klar, das möchte ich machen.
Schön.
Das gefällt mir.
Haben wir uns gut verkauft in der Fraktionssitzung.
Auf jeden Fall, ihr habt euch super verkauft. Und das Treffen, was du letztes Jahr angesprochen hattest, habe ich mich sofort wohl gefühlt und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, damit zu machen. Und dann nicht nur mit einer beratenden Stimme, sondern auch mit einer richtigen Stimme.
Sehr gut. An dieser Stelle auch kurze Erinnerung an den, ich glaube, Podcast Nummer 2 war es. Da haben wir ja genau über diese Themen auch gesprochen. Was kann eigentlich die CDU in Königswinter machen, um mehr Frauen sozusagen für Kommunalpolitik zu gewinnen? Und das, was du jetzt gerade erzählst, gibt mir die Bestätigung, dass unsere Ideen, unser Konzept eigentlich genau aufgegangen ist. Nämlich, dass wir uns mehr öffnen, dass wir zu Fraktionssitzungen einladen, dass die Leute wirklich mal kommen können und reinschnuppern können, dass wir natürlich auch schauen, dass wir uns ab und an auch mal treffen und austauschen, nicht auf politischer Ebene mit einer Agenda, weil da kann man sich einfach auch nicht so gut kennenlernen. Und da war das Treffen letzten Sommer einfach auch schön, was Heike da für uns mit wirklich großem Aufwand auch organisiert hatte, dass wir da alle so zusammengekommen sind im Garten und uns kennenlernen durften. Ne?
War so eine schöne, ungezwungene Atmosphäre.
Das ist ein guter Start.
Absolut, ne? Das war ein super Start.
Schön, das freut mich sehr. Ja, kommen wir noch so ein bisschen auf politische Inhalte. Ihr habt ja in Dollendorf wahrscheinlich auch bestimmte Themen in der Kommunalpolitik, die ihr vielleicht, also die sind ein fortlaufendes Geschäft, aber gibt es da was, was dich besonders interessiert oder wo du sagst, wenn ich jetzt also in diesem Wahlkreis was zu sagen habe, weil ich gewähltes CDU-Mitglied für diesen Wahlkreis im Stadtrat bin, das sind meine Anliegen, das ist mir besonders wichtig.
Also besonders wichtig ist mir die Straßenbeleuchtung. Auf dieses Thema wurde ich von vielen Seiten schon angesprochen, weil das bei uns im Dorf ein großes Problem darstellt, weil wir natürlich viele Vereine haben und eine gute Infrastruktur, in der man viel zu Fuß erledigen kann. Und das ist natürlich ein Riesenthema gewesen und ist auch noch ein Riesenthema, dass die Menschen einfach verunsichert sind und sich das wünschen, dass das wieder behoben wird.
Sehr gut, ja, da bist du ja genau in der richtigen Partei gelandet, denn wir sind ja auch sehr bemüht, dass das endlich wieder so wird, wie es mal war, nämlich dass unsere Straßenbeleuchtung an ist und uns ein gewisses Gefühl von Sicherheit gibt. Ich kenne das auch, ich bin gerade im Sommer viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auch mal auf Festen im Tal oder man kommt vielleicht auch sogar mal aus Bonn am Rhein entlang und also Beleuchtung abschalten ist einfach, ja. Also nach der Grenze sozusagen, wenn man in Boll dann hinter Oberkassel nach Königswinter rüberkommt, ist es auf einmal finster und das ist kein schönes Gefühl.
Absolut nicht. Gerade als Frau ist das abends nicht mehr schön, durch die Straßen zu laufen.
Ja. Gut, ja, wir haben ja heute eine ganz, was heißt besondere Folge, aber unsere Folge heute steht ja so ein bisschen in Zusammenhang mit dem Weltfrauentag, der morgen stattfindet. Und ich schätze dich jetzt auch, so wie ich dich kennengelernt habe, auch als eine richtige Powerfrau ein. Ich bin total froh, dass wir dich für uns gewinnen konnten. Erzähl mal über dich so ein bisschen, gibt es ein Vorbild für dich, wo du sagst, ja, das ist so jemand, zu dem ich aufschaue oder daran auch orientiere? Oder kommt diese ganze Power von irgendwas anderem, deine Herangehensweise an die Dinge, deine Pack-an-Mentalität?
Ich glaube, das ist mein Naturell tatsächlich. Ich versuche immer, das Bestmöglichste rauszuholen, bin an sich ein ehrgeiziger Mensch und ein richtiges Vorbild jetzt. Würde ich sagen, nein, das ist aus eigenem Antrieb. Das,
ja. Du bist so, wie du bist.
Ich bin so, wie ich bin und das, und viele sagen auch immer, mach mal langsam, nicht so viel, aber das geht nicht.
Ja, kenne ich auch.
Da ist immer viel Power da.
Jetzt ist es ja am Weltfrauentag so, dass man sehr fokussiert sich über Themen unterhält, die eben gerade Frauen betreffen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist immer so ein Thema als Frau, was mich immer wieder beschäftigt? Wir haben uns gerade schon über Kinderbetreuung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das ist allerdings auch schon so ein bisschen abgedroschen. Das, das ist immer so das, was kommt.
Das habe ich mir jetzt gerade nämlich auch überlegt. Aber das sind tatsächlich so die Schwerpunkte, weil ich sehe es ja auch als berufstätige Mutter jeden Tag, vor was für Herausforderungen man im Endeffekt steht. Und das ist, ich glaube, da ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, dass es da wirklich auf einer Ebene
stattfinden kann.
Und das ist ein Riesenproblem, was wir immer noch haben, dass vieles einfach an den Müttern noch hängen bleibt. Und ich glaube, das ist die Gesellschaft an sich, das sind die Arbeitgeber, da sind überall noch Baustellen, die noch auch bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis die komplett behoben sind. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel Ausbaubedarf.
Simone, auf Bundesebene erleben wir ja gerade einen Politikwechsel. Und bis zur Kommunalwahl ist es auch nicht mehr lang. Wir sind ja derzeit in der Opposition. Gib mir doch mal deine Einschätzung, warum brauchen wir in Königswinter einen Politikwechsel? Warum muss die CDU wieder nach vorne?
Vorweg, also im Jugendhilfeausschuss, muss ich ja toi 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 sagen, läuft ja wirklich alles gut. Mhm. Das ist der Ausschuss, den ich jetzt auch hautnah mitbekomme.
Und der von städtischer Seite von Heike Jüngling betreut
wird. Genau,
ne?
Und da bestehen momentan keine Probleme. Und die Probleme, die da waren, wurden ja auch alle gelöst. Aber durch die Fraktionssitzungen hat man jetzt ja schon auch Einblick in andere Ausschüsse bekommen. Und da sind doch einige Projekte, da muss ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber da sind einige Projekte, wo man sich vielleicht mehr Bürgerbeteiligung gewünscht hätte oder auch mehr Tempo in der Sache selbst. Zudem finde ich jetzt nochmal, um auch auf den Frauentag morgen zurückzukommen, finde ich es total wichtig, dass auch eine Frau die Chance bekommt, als Bürgermeisterin hier in Königswinter gewählt zu werden.
Ja, das ist ein einmaliges Erlebnis, oder? Was wir jetzt hier gerade haben.
Ja, das finde ich auch ganz toll. Und auch durch die Heike Jüngling haben wir eine Kandidatin, die einfach, ich sag mal, viel Stärke, Souveränität und auch Erfahrung und Fachkompetenz mit sich bringt.
Durchsetzungsvermögen. Ja. Ihr Wahlkampfteam merkt das an vielen Stellen. Wenn die was will, dann
macht sie das.
Aber hallo.
Und ich finde, genauso jemanden braucht es hier in Königswinter. Ja. Und ich traue ihr das zu 100% zu, dass sie da Königswinter zu 100% gut vertreten wird.
Genau. CDU an ihrer Seite. Heike Jüngling als Bürgermeisterin ist auch das, was ich mir sehr, sehr, sehr wünsche. Und es ist nicht mehr so lang. Simone, du bist im Team, du gehörst dazu. Ich danke dir ganz, ganz herzlich,
ja, vielen
dass
Dank,
du
dass ich
heute
hier, sein durfte.
Hier warst. Vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal wieder. Wer weiß, was Silke alles noch so vorhat mit uns. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit dir.
Das freue ich mich auch.
Ich freue mich, dich auch von Seiten der Frauenunion da auf allen Ebenen zu unterstützen. Und vielen, vielen Dank.
Ja, und auch vielen Dank meinerseits, dass ich hier sein durfte.
Sehr schön.
Das war ja ein schönes Gespräch
mit
Simone.
Silke.
Ist eine ganz frische, schön, ne? Junge Frau. Ne? Ich habe da viel noch erfahren über sie.
Und kennst du so Menschen, die einem sofort sympathisch sind? Hast du das manchmal auch?
Also, ja, man fühlt sich so sofort wohl in ihrer Nähe.
Genau.
Ne? Das ist so,
genau.
Ist immer schön, wenn sie da ist.
Und die ist so offen und so freundlich und so zugewandt.
War wirklich ein schönes Gespräch. Ja, vielen
sehr
Dank
schön
dafür.
Tolle Kandidatin für den Talbereich, für die CDU.
Wir kommen jetzt auch zum Ende und haben ein paar Filmtipps noch zum Wochenende. Mhm. Also für alle, die sich noch von Karneval erholen müssen, wollen. Filmtipps zum Thema Frauen. Da gibt es einmal den Film Die Unbeugsamen. Kennst du den?
Den kenne ich, ja. Den haben
Dokumentation
wir von
Thorsten Körner.
Ja. Kreisfrauenunion hat den, hat da auch ein paar Events zu organisiert damals. Ich habe ihn allerdings dann zu Hause für mich gesehen.
Eine wahnsinnige Recherchearbeit mit den Frauen, die jetzt noch leben, viele Interviews mit denen, die jetzt noch leben. Zum Beispiel die Marie-Elisabeth Klee, die Ursula Männle, Rita Süßmuth.
Ja,
kenne ich aus meiner Zeit, wo ich viel geschminkt habe in den Bonner Studios. Da hatte ich auch Rita Süßmuth ein paar Mal getroffen, am 8. März tatsächlich, und hatte dann Gelegenheit, mit ihr über den Frauentag zu sprechen. Das war ihr auch wirklich ein ganz, ganz starkes Anliegen. Und der Thorsten Körner hat den Film gemacht, noch bevor Trump ein offensichtlich eher frauenfeindlicher Präsident das erste Mal ins Amt kam und auch bevor die ganze MeToo-Debatte losgestoßen wurde, als hätte er es irgendwie geahnt.
Geahnt, dass das wichtig wird.
Also sehr, sehr sehenswert zu hören, was die Frauen so im Bundestag in der Nachkriegszeit so erlebt haben.
Aber ich befürchte, das Wetter wird richtig schön, glaube ich, am Wochenende. Die Wetteraussichten.
Du meinst, man sollte eher rausgehen in Siebengebirge?
Sind richtig gut. Ja, wahrscheinlich so abends als Absacker noch.
Als Absacker noch, ja. Ein weiterer Film ist Die göttliche Ordnung aus dem Jahr 2017 von Petra Volpe. Das ist ein Schweizer Filmdrama. Und da geht es darum, dass eine junge Hausfrau und Mutter aus dem Appenzeller Land wieder arbeiten möchte. Und dafür braucht sie die Erlaubnis ihres Mannes, der ihr das verweigert.
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber sie beginnt dann also feministische Literatur zu lesen, enge Jeans zu tragen und sich einen wilden Pony schneiden zu lassen. Und mit anderen Dorffrauen besucht sie auch in Zürich eine Frauendemo. Mhm. Ja, und am 7. Februar 1971 stimmt auch das kleine Appenzeller Land mit einer ganz knappen Mehrheit für die Einführung des Frauenwahlrechts. Das muss man sich mal vorstellen. 1971, da war ich schon 8 Jahre alt. Und erst da durften die Frauen wählen.
Auch und heute ein ganz, selbstverständlich, ne? Mhm.
Ein ganz, ganz sehenswerter Film. Ja, toll. Und als dritter Film Wunderschön. Der wurde 2020 gedreht, dann kam Corona, deswegen kam der erst 2022 in die Kinos. Und das ist eine Produktion von Nora Tschirner und Caroline Herfurth. Mhm. Und da werden 5 Frauen in verschiedenen Altersphasen vorgestellt mit all ihren Problemen. Und der ist richtig witzig, richtig schöne, bissige Dialoge und zeichnet auch die einzelnen Problematiken sehr gut auf. Also auch sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt läuft ja Teil 2 Wunderschöner im Kino, aber das ist nicht tatsächlich der Folgefilm, sondern der baut nur zu Teilen auf dem Film Nummer 1 auf Wunderschön auf. Ja, für alle, die Lust auf Filme haben zum Thema Frauen.
Ja, danke. Also den letzteren, den du genannt hast, kenne ich zum Beispiel noch nicht.
Das wird mal was. Den kann ich dir mitgeben, den habe ich hier.
Ah, schön, schön.
Ja, Anna, es war mir ein Vergnügen.
Ja, mir auch.
Wir sind tatsächlich länger geworden als üblicherweise. Aber so ist das wohl, wenn Frauen einen Podcast machen, um mal eine Stereotype zu bedienen. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zum Ende und sagen Tschüss und freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören.